Willkommen zum Snoxalting Podcast, ob Amazon FBA oder Shopify. Wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce mit Romy,
Johannes oder noch besser mit richtig geilen Interviewgästen.
Let's go!
Leute, bevor es gleich richtig losgeht mit der Folge, noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr habt bestimmt mitbekommen, unser Snox Coffee, also der eigene Kaffeeladen, hat jetzt endlich aufgemacht. Wirklich Wahnsinn, richtig, richtig geil. Ich kann es kaum glauben, nach monatelang hin und her ist es endlich soweit. Und da ihr ja auch teilweise mit auf die Reise wart und das Ganze so mitverfolgt haben, einige von euch, haben wir gedacht, wir tun euch was Gutes. Als kleines Dankeschön für eure Unterstützung. Und zwar jeder von euch, der das gerade hört, bekommt einen kostenlosen Kaffee. Was müsst ihr dafür machen? Ihr müsst einfach auf die URL, also auf die Webseite gehen, coffee.snoxalting.com. Also ich wiederhole nochmal, coffee.snoxalting.com. Dort kriegt ihr ganz einfach euren eigenen kleinen Kaffee bei uns. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. So Leute, willkommen zu einer neuen Folge vom Snoxalting Podcast. Ich glaube, die Folge ist eine der längst ersehntesten und längst überfälligsten Folgen ever und zwar mit dem lieben Jakob. Mit ihm gemeinsam haben wir in den letzten 2 Jahren unser E-Mail-Marketing aufgebaut und E-Mail-Marketing ist einfach für jeden Online-Shop unerlässlich und am Ende des Tages irgendwie seine Marge zu machen. Wir reden viel darüber, wie unsere verrückte Story gestartet hat zwischen Jakob und Snox und auch mir und wie er jetzt in den letzten 2 Jahren auch fester Bestandteil unseres Teams geworden ist und warum er aus unserem Team sowohl mit seinem Know-how als auch menschlich und E-Mail vor allem das Thema, das er betreut, nicht mehr wegzudenken ist. Hört euch die Folge an. Hat super, super viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal, Jakob, dass du extra aus Leipzig ins Snox Coffee gekommen bist, um das Ding aufzunehmen. War mir ein Fest, war wirklich, haben guten Wein getrunken, sind gut ins Reden gekommen. Ist eine geile Folge geworden. Also jetzt ganz, ganz viel Spaß. Leute, willkommen. Nächster Podcast hier aus dem Snox Coffee. Kurz zur Vorrede, davor haben wir einen Podcast aufgenommen über Facebook-Ads. Jetzt geht's um E-Mail-Ads. Heute haben wir den Laden aufgemacht. Wir geben also Zeit, Tag 1 Vollgas. Und es wäre mir kaum eine größere Ehre. Und es ist erschreckend, eben habe ich drüber nachgedacht. Jakob, du warst noch nie in unserem Podcast, oder?
Das stimmt. Das allererste Mal und ich freue mich, hier zu sein. Jetzt auch vor Ort, nicht remote.
Ja, safe.
Der erste Podcast vor Ort.
Ey, krank. Also, wie lange arbeiten wir schon zusammen? Lass mich nicht lügen, aber ich würde sagen, Oktober 2019 sowas?
Das war wahrscheinlich. Willst du die Story erzählen, wie wir uns kennengelernt haben?
Ich spiele den Ball auch gerne zu dir.
Ich habe bei LinkedIn gepitcht bei dir. Da war ich noch in einem Projekt. Also ich habe früher so Projektgeschäft gemacht als Freelancer.
Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Du hast ja geile Kunden gehabt,
nee, nicht wahr? Ich habe mich 2017 selbstständig gemacht, nachdem ich 2015 eine Firma mitgegründet hatte im Business Intelligence Bereich. Also wir haben eine Softwarelösung entwickelt für Datenanalyse, Dashboards, Reports, solche Sachen. Bin dort 2017 raus.
Warum? Dieser Blick so, Johannes, ich will nicht drüber reden. Okay, nee, dann nächstes Ding.
Diskrepanzen im Vertriebsgeschäft, so wie es halt so ist. Ne?
Safe.
Habe mich dann selbstständig gemacht, weil ich hatte mir nicht vorstellen können, also man muss dazu sagen, ich habe damals mein Studium noch nicht abgeschlossen gehabt und konnte mir nicht vorstellen, für wen anders zu arbeiten. Und außerdem ist es schwer, einen Job zu finden, wenn man Abitur als höchsten Bildungsabschluss hat, glaube ich. So einen Job, so, weißt du, so angestellt sein. Ja. So. Dann habe ich mich selbstständig gemacht, habe erstmal angefangen, so kleine WordPress-Seiten zu bauen, bin, seit ich 18 bin eigentlich, irgendwo immer am Arbeiten gewesen, so neben dem Studium und viele Sachen gemacht, viele verschiedene Sachen. Und dann nach diesen kleinen WordPress-Geschichten habe ich mir ein Projekt gesucht und dann kam Air Berlin Top Bonus, die Vielfliegergesellschaft von Air Berlin. Habe dort das operative Website-Management angenommen, so quasi.
Wie kann es sein, dass irgendwie du als Ein-Mann-Bude oder Freelancer, dass so ein Air Berlin zu dir kommt?
Ich habe so bei freelance.de geguckt, da gab es so ein Projekt. Der Kunde steht ja nicht da, weil das geht ja immer über Vermittler so bei den Plattformen. Dann habe ich mich drauf beworben, habe meinen Lebenslauf dort hochgeladen, habe geschrieben, was ich schon so gemacht habe. Und dann meinten die, ja, der Kunde würde dich gern kennenlernen. Hat der Kunde mich angerufen, kannst du morgen in Berlin sein? Ich so, klar, kein Problem. Bin nach Berlin gefahren, habe dort mit der Chefin geredet, mit Janika. Und der ehemalige, der die Webseitenführung hatte, saß mit daneben. Der hat mir 2-3 Fragen gestellt, ich habe die beantwortet. Der meinte, okay, ich brauche nichts mehr hören, das passt so. Weil ich habe früher schon für Firmen gearbeitet, die die Webseiten für Red Bull gemacht hat weltweit, für Spreadshirt gearbeitet, im Webanalyse-Team und so weiter. Und dadurch, ich wusste halt, von was die reden, was die machen und wie wir es weiterentwickeln können. Und das war so das erste Projekt, wo ich angefangen habe. Danach war ich, also dann ist ja Berlin pleite gegangen. dann braucht man auch keine Vielfliegergesellschaft, ne?
War krass für dich so? Weil irgendwie.
Ja, das Ding ist, die Freelancer, die wurden so als erstes entlassen. Und man wusste nicht, ob das Geld dann kommt, weil damals über die Vermittlung hatte ich 40 Tage Zahlungsziel.
Wow.
Das war unangenehm, aber ich konnte es ja nicht besser wissen, so dass das so normal ist. Weißt du, für mich war das okay, so ist halt so. Und meine Freunde sind in die USA geflogen im September und August ist er Berlin insolvent gegangen und ich wusste nicht, ob das Geld kommt, ob ich in die USA fliegen soll, ob ich mir das nicht leisten kann so. Und dann zum Glück haben meine Eltern gesagt so, ey, scheiß drauf, flieg einfach hin, so wird schon alles gut gehen. Und dann, als wir in den USA saßen, kam das Geld
auch. Und dann alles auf Rot.
Das wäre genau mein Ding, aber nee, ich habe dann einfach einen Grillabend gesponsert für die Jungs, so, weißt du, und zwar mega nice. USA war ein mega geiles Erlebnis, wir waren 3 Wochen mit dem Camper unterwegs, so. Und das war so das erste Projekt. Dann kam ich wieder, hatte ein bisschen Geld verdient, was für damalige Verhältnisse, so sage ich mal, für mich extrem gut war, so. Und habe mir das nächste spannende Projekt gesucht. Und dann kam Sky Deutschland. Und,
krass, das ist so Air Berlin, Sky Deutschland, ich würde mal sagen, nett, so, ne? Einfach nur, no hate, aber nur mit Abi einfach mal, das würde ich mal sagen, 2 Kunden, das ist schon in Ordnung so im Lebenslauf.
Kann man machen, ja.
Was hast du bei Sky Deutschland gemacht?
Ich war verantwortlich für die Sechserpack-App. Da konnte man so am Wochenende die Bundesligaspiele tippen. Und wenn man alle Ergebnisse richtig hatte, hat man 100.000 Euro gewonnen. Und das Spiel war kostenlos.
Okay.
Und außerdem war ich verantwortlich für die skysport.de von der Produktentwicklungsseite her. Das war ein Projekt, was okay war, sagen wir so.
Warum okay? War nicht so lukrativ oder hat nicht so Bock gemacht?
Ich habe mich ein bisschen unterfordert gefühlt, muss ich ehrlich sagen, weil wenn du die Position eines Festangestellten übernimmst, jetzt ohne Festangestellte zu haten, so, aber ich war nicht dort, um Kaffee zu trinken, so wirklich, sondern ich habe meine Aufgaben erledigt und dann war der, ja, ich war ein bisschen von zeitlichen her unterfordert, aber du musst ja auch auf deine Stunden kommen, um irgendwie Geld zu verdienen und sowas. Deswegen war das Projekt okay, da war ich auch nur 3-4 Monate oder so. Und dann habe ich ein Projektangebot bekommen in Moskau. Das war Amway, das ist ein Multilevel-Marketing-Unternehmen, die machen aber so 10 Milliarden im Jahr.
Das ist so krank.
Und dort durfte ich den Website-Relaunch mitbegleiten auf Kundenseite sozusagen. Also wir hatten nur Dienstleister mit 40 Entwicklern, großer IT-Dienstleister, der da mit involviert war und ich durfte auf Kundenseite quasi alles challengen, was ich wollte. Also durfte
mich. Was heißt das? Also du konntest sagen, ey, die Website ist scheiße und das ist scheiße, die Funktion, oder?
Ja, genau, ich durfte sagen, okay, übernehmen wir diese Funktion. Also es gab so eine Kontaktbuchfunktion zum Beispiel, ne? Und ich habe gesagt, brauchen wir die Kontaktbuchfunktion? Und alle so, ja, keine Ahnung. Dann habe ich in die Datenbank geguckt bei Adobe Analytics. Das habe ich bei Spreadshirt gelernt, wie man mit Adobe Analytics umgeht. Ich habe gesagt, yo, Leute, so von irgendwie 10 Millionen Besuchern im Jahr benutzen 1.000 diese Kontaktfunktion. Können wir weglassen. Und so haben wir halt immer mehr reduziert, also das, was auch Samu und Fabi bei Snox machen, nur das Nötigste und das Wichtigste auf die Webseite, so wenig wie möglich Reibungspunkte so. Und das war so das Projekt und das ging dann auch 1,5 Jahre.
Da war ich. Würdest du da deswegen sagen, egal auf was für einem Scale quasi, egal wie groß man ist, es geht schon fast bei allen darum, so einfach wie möglich zu sein, um die Customer Experience irgendwie so klar und zielstrebig, wie es nur irgendwie geht, zu machen?
Definitiv. Ich glaube, die Großen sind noch viel, viel schlimmer, was das angeht. Also ich glaube, viele Große arbeiten gar nicht auf diesem Level, wie wir es bei Snox machen, alles zu hinterfragen und irgendwie immer die Reibungspunkte wegzunehmen und immer alles zu challengen. Also da bist du ja der Experte drin, sozusagen jedes Team zu challengen in, wieso machen wir das gerade und machen wir das gerade so, wie es am besten wäre für die Kunden. So. Und das ist bei den Großen noch viel, viel mehr ein Problem, als es bei den Kleinen ist. So. Und während ich in Moskau war, habe ich schon überlegt, was mache ich als nächstes. Und habe überlegt, wie kann ich mein Geschäft skalieren. So. Mhm. Und dann habe ich dir gepitcht auf LinkedIn, wie wir die Webseite optimieren könnten. Und unseren ersten Call hatten wir, da lag ich im Hotel in Moskau. Und der Feueralarm ging los. Auf Russisch.
Krank. Warum, du hast so krasse irgendwie, warum will man von einer 10 Milliarden Company irgendwie von Amway hin zu einem kleinen verrückten Startup? Zu dem Zeitpunkt waren wir vielleicht 10, 15 Leute irgendwie so. Warum der Step?
Konzerne ist viel Politik. Und ich würde gerne Sachen heute entscheiden und morgen umsetzen und testen und dann probieren, was rauskommt. Bei Großkonzernen ist es immer so, du musst über 5 Instanzen darüber gehen. Du hast Leute, die Sachen wollen aus politischen Gründen, also für sich selber so, die keinen Sinn machen. Das zum Glück als Freelancer bist du nicht, musst du nicht mit diesen Leuten zusammenarbeiten, so sage ich mal, über Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar hinweg. Deswegen habe ich immer meine Meinung gesagt, habe gesagt so, yo, wenn ihr das so macht, dann bitte ohne mich so, ich bin da raus, macht das alleine. Und das ist halt der große Unterschied, wieso man dann zu dem vermeintlich kleineren geht, so, wo alles viel unstrukturierter ist. Also bei Snox zum Beispiel, ne? Wenn ich jetzt morgen sage, ey Johannes, ich habe hier einen Kunden, der benutzt jetzt Loyalty Line, lass uns darüber mal reden, dann haben wir übermorgen...
Das ist Real Talk, genau
so. Und das ist Real Talk. Und dann haben wir übermorgen einen Call und übermorgen führen wir es ein, wenn es Sinn macht. So. Und das ist halt viel sinnvoller, so zu arbeiten. Und deswegen auch der Schritt von den Großen weg, weil ich hasse diese Firmenpolitik einfach. Ja.
Wann wurde dir, glaubst du, für dich persönlich dieser Schritt bewusst? Schon bei so einem Sky und oder Air Berlin, weil dich da auch schon abgefuckt hat? Oder warst du da vielleicht noch so in dem Modus und auch in der Bubble, wo du gesagt hast, ey, ist irgendwie auch geil, für solche Namen zu arbeiten oder auch vielleicht auf einem ganz anderen Scale, da ging es dann um Projekte, weil so ein Projektvolumen dann, keine Ahnung, Millionen sind, so das ja auch irgendwo, gerade, das sehe ich auch bei mir, ich war jetzt nie so krass angestellt, aber das ist ja schon auch irgendwo geil, wenn man dann da Projekte managt, wo es um zig Millionen geht und keine Ahnung, und da hat man vielleicht mehr noch so ein Ego-Ding, wo man dann, wenn man jünger ist, auch denkt, ey, Hammer. Wo kam?
Genau so ist es. Ne? Du siehst zum ersten Mal einen Google Analytics Account, wo so 4 Milliarden drüber laufen.
Habe ich bis heute nicht gesehen. Ey, ja. Krank.
Und denkst dir so, wow, okay, das ist krass, so, weißt du? Und die Namen sind krass und alles, aber am Ende kochen alle mit Wasser. So, wie man es auch im Fußball sagt, so, weißt du, wenn DFB-Pokal irgendwie Drittligist gegen Erstligist spielt, am Ende kochen alle mit Wasser und so ist bei großen Unternehmen. So, jetzt mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, bei Air Berlin, du hast dann Etihad dazwischen, also du bist Torbonus gehört irgendwie zu 70% zu Air Berlin, zu 30% Etihad, du hast deine Entwickler in Polen sitzen und du willst eine ganz einfache Funktion umsetzen und da musst du diese komplette Runde über Air Berlin, Etihad und die Entwickler drehen und jeder legt dir Steine in den Weg und jeder will so wenig wie möglich machen und jeder will alles verhindern, so, damit alles beim Status Quo bleibt. So. Und dieser Change-Prozess, so, den man irgendwie in einem Unternehmen haben will, dass man schnell reagieren kann auf Sachen, so, der fehlt bei den Großkonzernen einfach. Und sobald du dann so das zweite, dritte Projekt machst und dann bei Amway, ging es noch klar so. Aber der Schritt, ich glaube, es war gar nicht so dieser Schritt, dass man sagt, okay, ich mache keine Großkonzerne mehr. Das war eher so der Schritt, wie schaffe ich es, meine Dienstleistung irgendwie ein bisschen scalable zu machen und vielleicht auch ein Team aufzubauen und irgendwie was Eigenes zu kreieren. So. Und dann kam das ja, dass ich glaube, das erste Mal hast du mich angerufen und hast gesagt, wir müssen dann quatschen. So, dann haben wir das erste Mal telefoniert irgendwie, haben uns ein bisschen kennengelernt. Dann war ich in Namibia, da hast du mir geschrieben, ey, lass mal das Datenthema. Da hatten wir ja über Datenanalysen und so geredet.
Ich habe gemerkt, du bist so voll der Zahlenfreak. So. Deswegen habe ich gedacht, ey, irgendwie Conversion-Optimierung hatten wir irgendwie Samu. So, ich will jetzt da nicht zwei Leute haben, sondern... Der Typ kann Zahlen, deswegen lass mal über Zahlen sprechen. So in die Richtung
geht's. Genau. Und da war ich in Namibia, da hast du mir geschrieben, wir würden dich gern für das Datenthema mal irgendwie buchen. So. Und dann bin ich wiedergekommen, dann haben wir geskypt an einem Dienstag.
Haben wir wirklich geskypt? Gibt es Skype eigentlich noch?
Bin ich mir unsicher. Okay. Das war ja vor Corona alles und so, weißt du, da war Zoom noch nicht so groß. Und haben telefoniert. Und du hast gesagt, ey, ich feiere am Wochenende Geburtstag oder am Donnerstag Geburtstag, weil Freitag ist frei. Kommst du vorbei? Ich habe gesagt, ja, fuck it. So, komm vorbei.
Genauso wie die Air Berlin Story gefühlt. So, ja, komm nach Berlin, genau. Bei uns, komm nach Mannheim, wir saufen zusammen. Ja.
Dann war Party, die sehr wild war.
Ich weiß noch, wir waren so in den Partyvorbereitungen und auf einmal kommt irgendjemand zu mir, ey, ein Jakob ist da. Und alle so, ja, Jakob, wer ist es so? Und ich war so... Ah, fuck, ja, stimmt, dieser Datentyp, ey, stimmt, mit dem habe ich jetzt zwei Calls gemacht, so, der ist wirklich gekommen.
Ich kam rein, du warst nicht da im Office, Fabio und Samu saßen dort, haben Mario Kart mit Nadine, glaube ich, gespielt und so alle so, ja, hey, so, okay, so, dann habe ich mich so
gesetzt. Ich glaube, das beschreibt Snox so gut, ey, das bis heute, Arne sitzt ja auch noch hier, das beschreibt so gut, das ist manchmal so wild.
Ja, und auf jeden Fall, am nächsten Tag, dann haben wir uns nochmal zusammengesetzt, haben überlegt, was wir zusammen machen können. Und dann haben wir so ein paar Analysen aufgestellt, die wir machen könnten. Was kaufen die Leute zusammen? Was kaufen die in der zweiten Bestellung? So, das waren so die ersten Sachen, mit denen wir uns beschäftigt haben.
Ich weiß noch, weil bei uns war so dieser erste Rush dann vorbei von, also wir sind ja 2018, Online-Shop hatten wir schon, dann 2019 Januar, nochmal Relaunch irgendwie Shopify, die Story kennen viele. Und dann auf Facebook Ads krass skaliert und dann war es so die ganze Zeit, ey, Facebook läuft halt irgendwie, manchmal besser und manchmal schlecht, jeder kennt irgendwie den Thrill. Und dann habe ich mich Anfang so im September, also im Januar haben wir gestartet mit Shopify und dann im September, Oktober habe ich mir angefangen zu denken so, okay, fuck, wir haben halt nur Facebook, was können wir denn sonst noch machen? Was ist so der nächste Channel, was wir machen können? Und überhaupt mal auch die Daten zu verstehen, so, wie viele Leute kaufen eigentlich ein zweites Mal? So, das waren so diese fundamentalen Fragen, wo ich mir erstmal Gedanken gemacht habe. Und da habe ich so auch schnell gemerkt, in Shopify kriegt man da vielleicht so eine erste Idee, was so abgeht und etc. Aber wenn man sich die Zahlen genau anschaut, sind die irgendwie scheiße und eigentlich sagen die so nichts aus. Und da habe ich jemanden gebraucht an meiner Seite. Und wie haben wir das im Endeffekt umgesetzt? Also wie haben wir dann geschaut, wie oft kaufen die Leute ein zweites Mal?
Der erste Schritt war wirklich, ich habe Excels gezogen und habe dort dann mit so S-Verweisen und sowas mir was zusammengebaut, wie ich anhand der E-Mail-Adresse erkenne, ob jemand ein Erstkäufer ist oder ein Zweitkäufer. Da haben wir die ersten Analysen gemacht, bis wir mal eine Analyse gemacht haben, also das ist jetzt Monate, ne? Bis wir mal eine Analyse gemacht haben, welche Postleitzahl kauft eigentlich am häufigsten und wo sind wir noch untervertreten. Und in diesem Schritt hat Excel, die Excel-Leute werden es kennen, die Nullen weggekürzt bei Nuller Postleitzahlen. Und wir haben die Assumption, die Annahme gemacht, dass wir in Sachsen, also Nuller Postleitzahlgebiet, da komme ich her, Leipzig, gar nichts verkaufen. Also so gut wie null Orders. Und das war die, bis wir das gemerkt haben, dass Excel die Nullen weggekürzt hat in dieser Analyse, hat dann so ein, zwei Tage gedauert und dann habe ich einen Kumpel von mir hergenommen, Robert, der arbeitet auch für mich jetzt nebenbei. Der ist eigentlich festangestellt in einem großen Konzern und wir haben uns überlegt, wie wir daraus eine Softwarelösung bauen könnten. Wie wir diese Daten auf einer sicheren Basis, nicht mit Excel dieses Rumgetriebe, was dann so hängen bleibt und sowas analysieren können. So ist DataX eigentlich entstanden. Ihr habt schon mal einen Podcast drüber geredet, so.
Das schon
ist,
oft.
Das ist auch keine Lösung, die irgendwie die Idee hatte, für viele Kunden verfügbar zu sein. Ne? Wir haben einfach nur die Frage beantwortet, in welchem Postleitzahlgebiet verkaufen wir gut. Dann kam die nächste Frage von dir, was verkaufen wir zusammen gut? Dann kam die nächste Frage, was verkaufen wir in der zweiten Bestellung? Und so ist DataX entstanden, dass wir eigentlich keine, also die klassischen Datenanalyse-Tools, sage ich mal, die bilden Charts ab, die bilden irgendwelche Grafiken ab, Trends ab und so und wir beantworten konkrete Fragen mit diesem Tool. Mittlerweile ist es bei über 20 Kunden im Einsatz. Die benutzen es dann auch selber, dafür war es halt auch nie gedacht. Deswegen hat Samu gesagt, die User Experience ist schrecklich. Aber die war auch nie gedacht für irgendwen anders, außer für mich. So. Und Robert ist halt ein Genie, was ich liebe es, mit Leuten zusammenzuarbeiten, denen ich nicht viel geben muss. So. Du kennst es, ne? Du sagst, ey, ich will ein Problem lösen, löse mir das. Und so ist es mit Robert, so ist es mit Markus, dem Designer, mit dem ich ganz viel zusammenarbeite, der auch hier irgendwo rumsitzt. Dem werfe ich was hin und der löst die Probleme und der gibt mir ein Endprodukt. Und so ist es mit Robert. Er gibt mir ein Endprodukt, dann haben wir ein, zwei Iterationen und dann haben wir es gelöst. Meistens geht es schon mit Iterationen los. Du kommst und sagst, Jakob, kannst du das und das abbilden? Dann kommen erstmal zwei, drei Nachfragen. Was willst du damit eigentlich für ein Problem lösen? Weil dann wissen wir, in welcher Form wir die Zahlen darstellen müssen. Ob wir eine Trendanalyse irgendwie haben wollen oder ob wir sehen wollen, wie ist die Saisonalität von Boxershorts, von Sneakersocken und so weiter. Und das bilden wir mittlerweile alles in dem Tool ganz gut ab. Und das Framework, was wir benutzen, damit können wir auch viele andere Probleme lösen. Also sobald ein Kunde kommt und sagt, ja, wir wollen das und das wissen. Ich so, ja klar, können wir jetzt schon abbilden. Und das passiert ganz selten mittlerweile, weil viele Kunden mittlerweile, sage ich mal, einen Input geliefert haben. Also das ist so klassisch Lean-Startup-mäßig, Probleme lösen, die dir die Kunden sagen. Mittlerweile ist es so, dass wenn ein Problem kommt, dann entweder haben wir es schon gelöst oder haben eine Möglichkeit, es intern zu lösen oder müssen halt was dazu bauen, so wie letztens deine Anfrage, welches Produkt wird in welchem Monat von Neukunden und von Bestandskunden gekauft. Und so ist dieses Ding entstanden.
Voll. Also um da vielleicht auch ein bisschen mehr Kontext zu geben, wir machen uns, und Ricardo und Arne sitzen auch hier, die, unser E-Commerce-Team quasi, dass wir uns überlegen, okay, die ganzen Neukunden beispielsweise, die wir letztes Jahr eingekauft haben, über Boxershorts oder wie auch immer, sind es jetzt genau die Leute, die jetzt auch, wenn die Saison losgeht, im Februar oder März, die dann auch zu diesem Zeitpunkt irgendwie die Socken wieder kaufen. Und solche Fragen sind halt, wenn man sich die Fragen stellt, sind die super logisch und irgendwie auch einfach, sich das Ganze auszudenken. Auf der anderen Seite, die in Zahlen zu belegen oder auch wirklich die Data-Driven da dran zu gehen, ist es unglaublich schwer. Inzwischen
du sagst, das ist logisch, aber so ist es nicht. Ich glaube, dass bei der Datenflut, die aktuell irgendwie weltweit entsteht, ne, ist die richtige Frage zu stellen, 90% des Weges so. Also die Frage zu stellen, was wird zusammenbestellt oder so. Und das ist auch so, wie wir das Tool dann aufgebaut haben quasi. Wir beantworten konkrete Fragen und liefern keine Charts. Aber die richtige Frage zu stellen, ist so das, was dann am Ende entscheidet, ob du, also zum Beispiel die Frage, wenn User ein Produkt X in seiner ersten Bestellung hat, wie wahrscheinlich ist es, dass er wieder bestellt? Ne? Weil das löst ja diese Sachen wie, auf was schicke ich meine Facebook-Ads? Welche Produkte sind vielleicht nicht so gut in der Qualität, die könnten wir verbessern, weil die Leute die nicht wieder bestellen. Und dann stellt sich die Frage, bestellen die dasselbe Produkt oder bestellen die ein anderes? Und wenn du an den Hebel denkst, den diese Daten liefern, ne? Weil wenn du sagst, du hast einen Unterschied zwischen einer Repurchase Rate von 30% oder 25%, wenn du das auf ein Jahr lang siehst, dann sind das Hunderttausende, fast Millionen Euro, die dir verloren gehen, weil du diese Frage nicht gestellt hast. Und das ist halt, wie das Tool entstanden ist, wo 95% der Fragen von dir kamen.
Voll. Um hier auch die richtige Frage an dich zu stellen. Du hast ja, inzwischen ist diese Datenanalyse ja schon eine deiner Kernaufgaben bei Snox, würde ich jetzt inzwischen sagen. Aber am Anfang war das gar nicht so, sondern du hast eher mit einem, ich würde es mal sagen, Handwerk angefangen.
Ja, das stimmt. Da muss man noch dazu sagen, wie es dazu gekommen ist. Wir haben die Datenanalysen gemacht auf Excel, in welchem Zeitabstand bestellen die Leute und so weiter. Und ihr hattet eine E-Mail-Agentur drin, die bei euch gerade das E-Mail-Marketing-Thema angefangen hat. Und wir hatten einen Call mit denen und haben denen unsere Erkenntnisse aus den Daten geliefert, haben auf eine Umsetzung gewartet. Die kam dann nicht und dann hast du gefragt, ey Jakob, wenn du jetzt eh schon die Daten lieferst und die E-Mail-Agentur so langsam ist, wieso machst du es nicht einfach?
Ich weiß doch, wir haben uns so viele Fragen gestellt und so, lass uns das machen, das. Wir waren gefühlt immer so 5-6 Schritte vor dieser E-Mail-Agentur und es war immer so, die sind so mit 2 Handbremsen unterwegs und wir so, okay, komm, wir machen das. Ja. Und die waren so, warum machen wir das jetzt?
Dann habe ich irgendwann angefangen, es selber umzustellen einfach. Und dann hast du gesagt, wenn du es jetzt eh schon machst, willst du nicht das E-Mail-Marketing für uns machen.
Und da kommen wir doch wieder zu dem Ding, du liebst es, heute die Idee, morgen umgesetzt, übermorgen die Zahlen. So. Genau das war ja, was uns da so abgefuckt hat. Weil wir zwei haben rumgesponnen, telefoniert, dies, das. Und die waren immer so scheiße, sorry. Ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht. Aber es war halt so. Ey, so.
Ja. Und das ist halt dieses, wie wir damals zusammengekommen sind, dass ich dann das E-Mail-Marketing angefangen habe. Aber ich hatte keine Ahnung von E-Mail-Marketing. Aber das war die Möglichkeit für mich, so die Daten mit dem Kreativen zu verbinden. Und mittlerweile haben wir viele, wie ich finde, witzige E-Mail-Kampagnen gemacht.
Was ist dein Highlight?
Mein Highlight ist, glaube ich, Black Friday letztes Jahr. Diese mit Matrix und wähle zwischen 50% und 30% Rabatt. Weil wir hatten ja diese 2 Landingpages. Und wir haben dem User quasi nicht die Wahl gelassen, klicke ich oder klicke ich nicht, sondern klicke ich 30 oder klicke ich 50.
Und was war das Ergebnis?
90% haben auf 50 geklickt, 10% haben auf 30 geklickt. Aber die Click-Rate allgemein war 3-mal so hoch wie sonst. Also wir hatten von...
Paul notiert?
Wir hatten einfach extrem viele Klicks und die E-Mail hat auch, ja, glaube ich, fast 6-stellig Umsatz gemacht, allein diese E-Mail. Das war so das Coolste, aber ansonsten haben wir viele, ich sag mal, behinderte Sachen gemacht, so mit 50 Shades of Snox, wo wir auf Christian Grey so eine graue Snox-Boxer-Shorts gefotoshoppt haben. Das war auch so eine Schnapsidee von Markus und mir, der hier irgendwo rumläuft, wo wir am Samstag sitzen und kurz telefoniert haben. Und ich meinte, ja, Markus, kannst du mir das so schlecht photoshoppen, wie als hätte ich es gemacht, so, weil ich gar nicht grafisch umgehen kann. Dann hat er das so gemacht. Oder mit Boris Becker letztens, wo wir den so zensiert haben und die im Snox-Socken beim Wimbledon-Sieg angezogen haben und so. Solche Sachen. Also das halt, ja, das macht Spaß so, weißt du, dann zu gucken, wie performt das. Und wenn man dann sieht, okay, die Leute berichten, ich habe letztens mit einem Kunden gesprochen, der sehr, sehr groß ist, und der meinte, ey, du machst die E-Mails bei Snox, ich muss ehrlich sagen, die haben wir bei uns auch schon intern rumgeschickt, so. Das war so ein Zeichen, wenn die anderen sagen, so, die finden die E-Mails witzig, ja, dann hat man es irgendwo ein bisschen was geschafft, so zu erschaffen.
Viele Leute fragen mich immer, okay, Johannes, warum bist du so aktiv auf LinkedIn und wieso machst du so Personal Branding-Scheiß und den ganzen Mist? Und meine Antwort fast in 90% der Fälle ist immer, ich will der Jürgen Klopp irgendwie werden, vielleicht nicht mit den aktuellen Ergebnissen, aber generell, ich will der Jürgen Klopp werden, irgendwie des E-Commerce. Ich will der Trainer sein und der CEO und der Gründer, für den die besten Leute arbeiten wollen. Und ich glaube, mit dir hier, Jakob, ganz gegenüber sitzend, muss ich wirklich sagen, haben wir mit einer der besten Leute im E-Commerce in Deutschland, der das mit E-Mail so gut schafft wie kaum ein anderer. Und da mal eine ganz persönliche Frage an dich. Wie wichtig ist es für dich, für deinen persönlichen Spaßfaktor, weil da sehe ich auch wirklich auch das Hindernis bei vielen anderen, dass du bei Snox irgendwie so Narrenfreiheit hast. So. Wir können bei uns die Sachen umsetzen, dass wir Boris Becker zensieren und wir ziehen keine Ahnung wen Boxershorts an. Ich glaube, viele andere Gründer sind dann da so Mikromanagement oder für die Brand ist es nicht gut. Und ich will es gar nicht romantisieren. Wir haben da bestimmt auch viel Scheiße gebaut und bestimmt ganz, ganz viele Sachen gemacht, die für die Brand irgendwie auch nicht cool sind, weil ich euch auch allen immer sehr, sehr frei Hand lasse. Aber auch da mal, für mich, ich sehe da das Big Picture so, ein Freelancer ist irgendwie auch extern, aber ich versuche das immer sehr, sehr intern zu sehen und irgendwie einer vom Team. Und die Person braucht auch immer seine Freiheiten. Und wenn ich nur sagen würde, das sind unsere 20 Corporate Design Anforderungen und genau so wollen wir es machen, da hättest du auch keinen Bock und würdest du auch nicht performen. Daher ganz konkret die Frage, wie wichtig ist dieser Faktor ganz konkret bei Snox auch für dich, dass du irgendwie gefühlt alles machen kannst?
Also erstmal vielen Dank für das Lob.
Ey, ist so. Real Talk.
Das ist, ich glaube, unsere Meetings beschreiben unsere Zusammenarbeit ganz gut. So, ich sag mal, 90% Privates, 10% Business. Ganz, ganz schnell über Business, bla bla bla, das sind die Zahlen, das funktioniert gut, das müssen wir besser machen. So. Und diese Freiheit, ich glaube 90% der Sachen, die ich gerade erwähnt habe, habe ich mit dir nicht mal abgesprochen, ob wir die so machen können oder nicht.
Ich wusste das gar nicht mit Boris Becker. Ja. Also wirklich nicht. Ich hoffe, Ricarda mehr als
du
ich,
aber
ich
lese gar keine. Nee, nee.
Aber ich lese generell keine E-Mails.
Ja.
Also.
Ja, das weiß ich ja, dass du keine E-Mails lese. Nee, aber das macht halt vieles einfacher und vieles auch entspannter. Und vielleicht hätten wir auch Sachen nicht gemacht, wenn du die vorher gesehen hättest.
Bestimmt auch vieles.
Aber ja, ich glaube, der, so dumm das auch klingt und so arrogant das auch klingt, der Erfolg gibt uns irgendwo recht so. Ich glaube, wir machen sehr viel Umsatz über E-Mail und es funktioniert gut. Und die Leute, also wir kriegen regelmäßig gutes Feedback einfach darüber, wie authentisch und wie, ja, kundennah wir das machen alles, so weißt du, und deswegen, es ist, je mehr Freiheit man hat, desto mehr kann man sich entfalten so, und Snox ist dann noch ein ganz besonderer Kunde, weil Snox für mich im Agency-Business der erste Kunde war so, und Snox hat auch den zweiten Kunden gebracht, was es noch ein bisschen irgendwie besser macht, und deswegen, ja, extrem wichtig, also die Freiheit schafft Kreativität, sagen wir es so.
Safe. Um jetzt mal noch ein bisschen hands-on zu gehen, was so ganz, ganz viele Leute, die hier zuhören, sind irgendwie Amazon-Händler oder auch Leute mit einem kleineren E-Commerce-Online-Shop, Shopify, wie auch immer. Was sind so Sachen, wenn du jetzt auch einen neuen Kunde hast, bestimmt sind die inzwischen auch sehr, sehr groß, aber wenn jemand kein E-Mail-Marketing macht, und ich glaube, das ist auch so, was man auf jeden Fall aus dem Podcast mitnehmen sollte, die meisten skalieren irgendwie über Facebook so bis zu monatlich, würde ich mal sagen, 30.000 bis 50.000 Euro Umsatz. Das wäre jetzt so meine Bauchgefühl-Empfehlung, bevor ich mir jetzt so einen zweiten Channel suchen würde. Also du brauchst ja irgendwie auch Traction, also Umsatz im ersten Kanal. Ob das bei den meisten wahrscheinlich Facebook, vielleicht ein paar Google Ads etc. Aber der erste Kanal, darüber kann man sich streiten, welcher der richtige ist. Aber der zweite Kanal, bin ich mir eigentlich zu 100% sicher, sollte immer E-Mail-Marketing sein. Würdest du mir da zustimmen?
Halb.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Weil ich glaube, es macht von Anfang an Sinn, also teilen wir E-Mail-Marketing auf. Ne? Das eine ist, ich bespiele Bestandskunden und versuche, die zu Wiederkäufern zu machen. Der andere Teil ist aber, wie unterstütze ich potenzielle Kunden im Verkaufsprozess. Und das ist halt das, wenn wir einen, nehmen wir Jonas Lieb, die verkaufen Matratzen, ne? Und für die ist diese Begleitung im Verkaufsprozess fast nochmal wichtiger als die Bestandskunden zu bespielen, weil wenn jemand eine Matratze gekauft hat, ist relativ unwahrscheinlich, dass er in den nächsten 7 bis 8 Jahren wieder eine kauft. Aber wie schaffe ich es, von jemandem eine E-Mail einzusammeln, um ihn im Verkaufsprozess zu unterstützen? So.
Also wie mache ich es?
Es kommt immer aufs Produkt an, so. Aber
bei den Matratzen?
Einwände nehmen, Trust aufbauen und dem erklären, wie es in den Facebook-Ads, in dem vorherigen Podcast war, wieso wir die beste Matratze haben. Weil es eine Latex-Matratze ist, weil es Natur-Latex ist, weil du besser darauf schläfst, keine Schadstoffe
gar nicht. Hättest du jemals gedacht, dass du so ein Matratzenexperte bist? Natur-Latex und dies, das.
Ja, man muss sagen, ich bin mit Markus hergefahren 5 Stunden und der hat mir alles über Matratzen erklärt.
Die arme Moni, deine Freundin, die muss sich das immer anhören.
Die hat geschlummert.
Geil, okay. Aber wenn ich mich für E-Mail-Marketing entschieden habe, so zweiter Channel zu 90%.
Die erste Entscheidung ist, okay, ich mache E-Mail-Marketing.
Aber warum sagt man sich, nein?
Ja, der Aufwand. Also ich sag mal so, versuche es einfach quick and dirty zu machen. Unsere Snox-E-Mails, die sind nicht schön, die haben nicht das schönste Design, da arbeiten wir gerade dran, aber die performen. Und es überhaupt zu machen, better done than perfect, so weißt du.
Und ey, das ist, finde ich, einer der krassesten Learnings wirklich aus diesem Podcast. Macht es einfach, weil was ich sehe, und du hast ja viel mehr Insights bei allen möglichen Kunden, aber die overthinken das so geisteskrank, die sagen, oh, Corporate Design und alles, ist es fürs Branding gut oder fuck, macht doch einfach mal. Also, eure Marke ist jetzt nicht uncooler, weil ihr irgendwie einmal im Monat eine E-Mail raussendet.
Das ist auch der größte Mindshift bei den Kunden. Kunden kommen und wollen eine Newsletter bis ins letzte Detail durchdiskutieren. Ich sag so, Alter, niemand scrollt bis dahin überhaupt. Niemand sieht euren Footer in der E-Mail. Ist doch scheißegal, was da drin ist. Versendet erstmal eine E-Mail, guckt, wie die Leute drauf reagieren, sammelt das Feedback und das ist, deswegen betrachte ich, also alle meine Kunden sind immer langfristiger dabei. Wir haben nicht so wie, wir setzen E-Mail-Marketing auf und dann lassen wir euch alleine, sondern es ist ein Prozess. Wir lernen immer mehr über die Kunden, wir machen Umfragen, wir analysieren die Daten und je mehr wir lernen, desto besser werden wir. Aber so die Grundlagen, ein Newsletter mal die Woche zu verschicken und einen Welcome- oder Post-Purchase-Flow mal aufzubauen, das ist innerhalb von 1-2 Tagen geschafft. Du schaffst ein E-Mail-Template irgendwie aufzusetzen, was egal wie es aussieht, aber dieser Kundenkontakt, weil das ist ja das, wie schafft man es sich von Amazon oder von, sagen wir mal von Amazon abzuheben, so als D2C-Brand oder als normale, ja keine Ahnung, einfach als Brand so, indem du einfach was anderes machst als Amazon. Und Amazon kann nicht, wenn du eine Zahnbürste auf Amazon kaufst, kann Amazon dort nicht oder macht es nicht, zu der Amazon-spezifischen Brand irgendwelche Sachen verschicken. Wir als E-Mail-Kanal, wenn jemand bei uns eine Zahnbürste kauft, können wir ihm sagen, wie er seine Zähne zu putzen hat, wer wir sind, wo wir herkommen, wo wir unsere Zahnbürsten produzieren. Und schon haben wir 3 Punkte, die uns abheben.
Davon, und dass er noch die Zahnbürste Kopf verkauft irgendwie.
Ja, genau. Ich habe einen Kunden, Zahnheld. Deswegen kam gerade Zahnbürsten als erstes immer.
Liebe Grüße an Zahnheld, die kennen wir auch sehr, sehr gut. Du hast jetzt schon den Welcome Flow zum Beispiel eben erwähnt. Was sind so, erstmal, welches Tool würdest du Real Talk nutzen?
Pause ist da. Klaviyo. Also wir machen alles mit Klaviyo, weil Klaviyo die beste Shopify-Integration hat. Eine super WooCommerce-Integration, eine sehr gute Magento-Integration und auch aber auch mit Typeform, mit Facebook sich integrieren lässt und alles. Und das ist, Klaviyo ist für mich das iPhone, also das Apple der E-Mail-Tools.
Nur, dass es nicht geil aussieht. Das ist
egal, aber es performt. Okay. Aber ich weiß, was du meinst, so designmäßig, aber man kann auch selber alles bauen, so weißt du. Mein Mitarbeiter Thomas, der baut zum Beispiel mit HTML Footer, die sehen wunderschön aus.
Okay, also Tool haben wir geklärt, Klaviyo.
Ja.
Und dann, was sind die ersten Mails, wenn ich jetzt zum ersten Mal E-Mail mache, wenn ich einen Shop habe, mache ich dann erstmal eine 20% Rabattaktion. Da schon mal, wenn ihr sowas macht, immer am Wochenende, funktioniert am besten Samstag oder Sonntag.
Also wenn du deinen E-Mail-Anteil steigern willst, so vom Umsatz, dann mach eine 100% Rabattaktion. Ansonsten, so ist es bei Snox angefangen. Ne? Ihr habt als allererste Aktion eine 20% Rabattaktion rausgeschickt. Ich würde vielleicht noch ein bisschen niedriger ansetzen. Ja. Also unser Ziel ist immer, wenn wir auf KPIs gucken, so klar, der E-Mail-Anteil um den E-Mail-Anteil auf 100% zu erhöhen, lass dich einfach jeden, der kaufen will, eine E-Mail vorher eintragen. So. Dann ist E-Mail-Anteil 100%. Aber wir versuchen mit so wenig wie möglich Rabatt so viel wie möglich zu erreichen. Weil das Gesamtbild muss irgendwie stimmen. Wie ist unser Revenue per User? Und wir wollen auch nicht jedem, der auf die Seite kommt, direkt 10% Rabatt ins Gesicht schlagen. So. Deswegen mit so wenig Rabatt wie möglich. Probiert 10% Rabatt, probiert 15%.
Also wärst du, aber sollte man, wenn man jetzt E-Mail, okay, klar, wie aufgesetzt und ich mache jetzt E-Mail-Marketing, sollte ich dann einfach mal an einem Samstag irgendwie 10-20% rausschicken? Oder was wären so die ersten Schritte, nachdem ich meinen Klaviyo-Account aufgesetzt habe?
Der erste Schritt wäre, einen Welcome-Flow einzurichten. Weil
was heißt das?
Also ein User, der gekauft hat, der kriegt irgendwie 30 Minuten später eine E-Mail, wo ihm erklärt wird, was passiert jetzt, wo wird dein Paket gepackt, was machen wir jetzt, in den nächsten 2 bis 3 Tagen erreiche ich dein Paket, der Motorrad verpackt es gerade, so, diese Sachen, weil die Open Rate ist hoch, wir schaffen uns sofort beim E-Mail-Provider, also Gmail, Outlook und so weiter, wenn wir gerade erst anfangen, E-Mails zu verschicken, müssen wir uns einen Trust aufbauen. Wie bei Facebook. Facebook vertraut ja auch nicht von Anfang an. Du musst ja erstmal eine gewisse Geldmenge spenden. E-Mail ist kostenlos. Oder sagen wir mit kostenlosen Grenzkosten.
Ja.
Und deswegen musst du dir einen Trust aufbauen. Und deswegen ist die Welcome-Message, die zu 70-80% geöffnet wird, die allererste E-Mail, die wir aufsetzen würden. Je mehr Trust wir haben, desto einfacher können wir Kampagnen versenden, desto weniger landen wir im Junk. Also es gibt extrem viele so technische Hacks in diesem Bereich, was E-Mail-Öffnungen und so, also dass man nicht im Junk landet und sowas angeht. Auf E-Mail-Provider, jeder hat so seine eigenen Regeln. T-Online, jeder, der E-Mail-Marketing betreibt, hasst T-Online. Das ist so das Schlimmste, was es gibt, so, weil T-Online hat gewisse Kappas, was es angeht, von einem E-Mail-Provider E-Mails zu bekommen an einem Tag. Das heißt, wenn du da drüber bist, dann macht dir online einfach Schluss und das war's. Du kriegst keine E-Mails mehr von dieser IP-Adresse. Wenn du auf Shared-IP-Adresses bist, so wie es am Anfang bei kleineren Firmen vor allem ist.
Also wenn man Klaviyo nutzt, quasi als Kunde, nutzt du die gleiche IP-Adresse wie 10 andere Kunden
auch. Genau, aber Klaviyo ist schon, wenn du es durch die Tools jagst, ist Klaviyo schon bei Top 5 angesetzt, so was Shared-IP-Pools angeht. Also mit Klaviyo macht man nichts falsch, ist ein aufstrebendes Unternehmen, macht viel, viel für die Leute. Zum Beispiel haben sie auf vielen Wunsch von den deutschen Klaviyo-Partnern, so wie wir oder wie andere, implementiert, dass man informelle Sprache benutzen kann, in den Double-Opt-In-E-Mails zum Beispiel. Also die tun auch was für die Community, weil die noch relativ klein sind. Da haben wir wieder das. Große Wege, wenig Traktion, so passiert es halt.
Okay, Welcome Flow. Also ich kaufe, dann kriege ich, okay, Murat verpackt das Paket oder was passiert dann? Hast du noch einen zweiten Flow? Weil ich würde den Podcast gar nicht gerne so lange machen, weil ich glaube, es gibt so viele Tipps im E-Mail-Marketing, dann lieber noch einen zweiten Teil. Aber jetzt nochmal zu Ende hin, hast du noch einen zweiten Flow neben dem Welcome-Flow, den du so als kleines Leckerbissen mitgeben kannst?
Ich glaube, einer der größten Hebel war bei uns der Exit-Intent. Also wenn der User die Webseite verlassen will.
Wie mache ich das?
Ist bei Klaviyo relativ einfach mit Sign-Up-Forms. Kannst du einen Exit-Intent einstellen, wenn der User die Webseite verlassen will, also mit seiner Maus irgendwie oben in die Taskleiste geht, unten in die Taskleiste geht oder oben ins Browserfenster, dann kriegt er ein Pop-Up angezeigt. Und in diesem Pop-Up haben wir ein wunderschönes Bild von Johannes.
Ach Gott, da habe ich so kurze Haare gehabt. Das müssen wir mal wieder neu machen.
Das war Corona-Frisur.
Stimmt, ne? Stimmt.
Wo wir fragen, nichts gefunden, irgendwie 10% Rabatt einsacken und der Customer Lifetime Value von den Usern, die Webseite verlassen wollten und dann dennoch kaufen, ist bei uns sogar höher als der durchschnittliche Customer Lifetime Value. Also die User, die dann wirklich ihre E-Mail eintragen, die schaffen wir es langfristig zu bespielen und dort irgendwie diese 10% Rabatt, weil sobald wir die E-Mail-Adresse haben, haben wir eine komplett komprimierte Möglichkeit, ihm alle Infos zur Verfügung zu stellen, die er braucht. Und keep it simple, 10% Rabatt, hier klickst du drauf, ein Call to Action, so wie du es vorhin gesagt hast, ganz simpel, dann klickt er drauf und kauft. Und dort hat man Placed Order Rates von 30%, 40%, 50% von Usern, die die Webseite verlassen wollen. Ja, das funktioniert sehr, sehr gut. Das war, glaube ich, einer unserer größten Hebel.
Hätte ich auch nie gedacht, muss ich
sagen. Im März oder so letztes Jahr. Ja. Ne? Da auch die Idee kam von Rosenthal. Schaut da von Rosenthal.
Safe, Mann.
Sitzen ja hier gleich um die Ecke irgendwo.
Ja, ich küsse eure Augen, gell. Danke für den Tipp.
Genau.
Ja, ey, mega geil. Also, wenn man jetzt im Podcast hört, an jeden, der einen Online-Shop hat, würde ich wirklich empfehlen, wie Jakob gerade gesagt hat, diesen Welcome-Flow und dann Exit Intent. da kann man schon echt gut Umsatz drüber jagen. Auch wenn sich das blöd anhört, aber gerade dieser Exit Intent, der aus einer Customer Journey gesprochen, der Kunde ist auf der Website, will eigentlich verlassen, also den Tab schließen, den Browser schließen, wie auch immer. Und dann sagst du, willst du nicht doch nochmal kaufen mit 10%? Das macht schon echt viel aus. Also
wir haben auch Tests gemacht, ne? Wir haben Tests gemacht mit und ohne Exit Intent, wie der Revenue per User sich verändert. Also wie, wenn 1000 User auf die Webseite kommen und 20.000 Umsatz entsteht, dann gibt es ein Revenue per User von 2 Euro pro User. 20. Und 20 ist absolut unrealistisch, also nicht diese Zahl jetzt
nehmen. So,
ne? Also alle E-Commerce bewegen sich irgendwo zwischen 2 und 10 Euro. Und mit Exit Intent war der tatsächlich höher. Also wir haben es geschafft, mehr User dann irgendwie zu Käufern zu machen und auch einen höheren Average Order Value zu haben und alles, weil wir in den E-Mails nochmal ganz dediziert reingehen können und dort Bundles anbieten können und sowas, die auf der Webseite vielleicht nicht finden und da halt wirklich sehr speziell die User targetieren können.
Geil. Leute, der Podcast ist jetzt nicht ganz so lang wie sonst, aber wir haben noch so, so viele Sachen, über die wir jetzt reden könnten. Deswegen, ich wäre für den zweiten Teil. Wenn ihr Bock habt auf den zweiten Teil, was wir bei E-Mail-Marketing in den letzten 2-3 Jahren mit Jakob umgesetzt haben, dann bombardiert Jakob wo? Wo genau kann man dir schreiben, E-Mail oder wie soll man dich am besten kontaktieren?
Ich glaube, ich bin der Schlechteste hier in der Außenwahrnehmung, weil ich habe ein LinkedIn-Bild von, wo ich 20 war. Aber bei LinkedIn ist, glaube ich, das Beste. Mir schreiben mittlerweile auch welche über die Webseite, die habe ich vor 3 Jahren mal aufgesetzt. Das ist ganz witzig. Da kommen mittlerweile Kundenanfragen darüber. Aber LinkedIn ist das Beste.
Jakob Gerzen. Schreiben.
Genau.
Also der Nachname Gerzen, oder? Jakob genau. Gerzen schreibt, ich will einen zweiten Teil vom Podcast und dann nehmen wir das Ding bald auf. Geil, Mann. Schön, dass wir das endlich geschafft haben.
Endlich, danke dir.
Ey, ohne Scheiß, seit 1,5, jetzt 2 Jahren arbeiten wir zusammen und jetzt endlich dann auch noch im eigenen Café. Auch hier werden wir hoffentlich viel, viel E-Mail-Marketing und irgendwelche Datenexperimente.
Das ist ja der nächste Step.
Das ist das nächste Level, der nächste Step. Also Jakob, ich bin sehr dankbar, dass du bei uns im Team bist und ich freue mich ja auf die nächsten Podcasts vor allem, aber natürlich auch auf die nächsten geilen Projekte, die wir gemeinsam umsetzen.
Danke für die Einladung und peace out.
Ciao, ciao.
Ciao.
Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.